Wind dreht, mir entgegensteht, wenn feiner Sand in meine Augen weht. Wenn mir gar nichts glückt, mache ich mich nicht verrückt, ich suche die Verbindung mit dir. Wenn die Luft steht, keine Brise weht, die Reise meines Schiffs nicht mehr weitergeht, gebe ich nicht auf, mach das Beste draus, ich suche die Verbindung mit dir. In Verbindung mit dir werde ich Stürme meistern, in Verbindung mit dir auf dem Wasser gehen, in Verbindung mit dir nicht den Kopf verlieren, denn du bist bei mir. Du bist bei mir, wenn ich Hilfe brauche, stehst hinter mir, wenn ich dich nicht sehe. Ganz egal, was geschieht, ich bleibe fest in Verbindung mit dir. Wenn der Wind dreht, mir entgegensteht, wenn feiner Sand in meine Augen weht, wenn mir gar nichts glückt, mache ich mich nicht verrückt, ich suche die Verbindung mit dir. Reise meines Schiffs nicht mehr weitergeht, gebe ich nicht auf, mach das Beste draus, ich suche die Verbindung mit dir, in Verbindung mit dir werde ich Stürme meistern, in Verbindung mit dir auf dem Wasser gehen, in Verbindung mit dir nicht den Kopf verlieren, denn du bist bei mir, du bist bei mir. Stehst hinter mir, will ich dich nicht sehen. Ganz egal, was geschieht, ich bleibe fest in Verbindung mit dir. In Verbindung mit dir werde ich Stürme meistern. In Verbindung mit dir auf dem Wasser gehen. In Verbindung mit dir nicht den Kopf verlieren. Denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Ganz egal, was geschieht, ich bleibe fest in Verbindung mit dir.
Du, Herr, bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. So lautet der Monatsspruch aus dem Psalm 63, der uns die Tage im August begleiten soll. Und damit ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst mit Abendmahl hier in der Zuarkirche. Euch, die ihr euch trotz des frühherbstlichen Schmuddelwetters auf den Weg gemacht habt, um hier dabei zu sein, aber auch einige Bewohner aus unserer Wohnstätte sind mit dabei oder Gäste oder Sibylle ist aus der Reha zurück. Und nicht zuletzt wollen wir die grüßen, die sich online zugeschaltet haben. Allen noch einmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Guter Gott, wir kommen mit den Eindrücken der letzten Woche zu dir, mit Dank für alles Geschenkte und Bewahrte, denn uns ist bewusst, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist. Wir kommen aber auch zu dir mit dem, was nicht gut war an Schuld oder Versagen, Herr, und wo wir deine Vergebung brauchen. So bitten wir dich, dass du uns die Last abnimmst, damit wir unbeschwert mit Dank und Freude uns auf das ausrichten können, was du mit deiner Gegenwart an Segen für uns vorgesehen hast. Amen. Amen. Singen wir das erste gemeinsame Lied von der Heiligkeit Gottes. Lesen wir und beten wir gemeinsam den Psalm 36. Und die Gemeinde bitte ich, das jeweils Eingerückte mitzusprechen. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du bringst sie mit Wonne in den reichen Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Herr, das Licht deiner Liebe strahlet auf.
Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen.
Hören wir Worte aus dem Evangelium nach Johannes. Jesus redete abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel. Das Evangelium unseres Herrn. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich.
Der heutige Predigttext handelt vom Salz der Welt und Licht der Welt und dass wir als Christen das sein sollen. Und da ist mir so aufgefallen, als ich überlegt habe, was gibt es denn für Lieder, dass es immer nur Lieder gibt über Christus, Licht der Welt, auf das wir sehen und das uns Licht spendet. Aber so wirklich Lieder, dass wir das Licht der Welt sind, das findet man gar nicht so häufig. Und dieser Text beantwortet so ein bisschen die Frage: Was macht einen guten Christen, eine gute Christin aus? Wie werde ich ein guter Christ? Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich tun? Wie muss ich sein? Und überhaupt auch die Frage: Gibt es so etwas wie einen schlechten Christen überhaupt? Mal von allem Schnickschnack abgesehen, von all den Dingen, die möglich sind, die man sein könnte. Wie muss ich in meinem eigenen Leben sein, damit Gott einfach sagt: Toller Typ? Und diese Frage stellten sich die Jüngerinnen und Jünger von Jesus auch. Und sie fragten Jesus direkt, woraufhin er dann die Bergpredigt hielt. Und die Bergpredigt, das ist eine lange Rede von Jesus, eine Predigt, die sich über mehrere Kapitel im Matthäusevangelium streckt und in der er im Grunde so ein bisschen seine wichtigsten Lehren und seine Ethik ausbreitet und predigt. Das heißt, solltest du mal wissen wollen, worum geht's denn bei Jesus und du hast nicht die Zeit, die komplette Bibel zu lesen, dann lies einfach diese 3 Kapitel Bergpredigt und du wirst eine gute Idee haben, worum es bei Jesus geht. Und das Besondere ist, es steht in Matthäus 5. Und Matthäus 5 ist sehr am Anfang des Evangeliums. Und das Evangelium beschreibt die Geschichte von Jesus auf dieser Erde. Und das heißt, Matthäus 5 ist noch ganz am Anfang. Und ich habe mal nachgeguckt, tatsächlich ist es so, Matthäus 1 und 2, die Weihnachtsgeschichte mit Jesus in der Krippe. Und dann 3 und 4, Jesus wird von Johannes dem Täufer getauft. Und er sucht seine ersten Jünger, aber er hat noch keine einzige Wunderheilung oder irgendein Wunder gewirkt. Das heißt, noch ist er nur bekannt als weiser Rabbi, als Lehrer, der den Menschen die Bibel oder die Tora auslegt, ohne dass er den Ruf hat, ein großer Wunderheiler zu sein. Das kommt erst danach. Und trotzdem hören ihm die Menschen schon zu. Trotzdem ist er auf diesem Berg, von dem er predigt, und hunderte von Menschen sitzen zu seinen Füßen und lauschen ihm. Und sie fragen eben, was muss ich tun, um ein guter Jude zu sein, eine gute Jüdin, und dir und Gott eine Freude zu machen. Und wir befinden uns hier sehr früh in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Salz der Erde und Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind in der Bergpredigt. Ganz am Anfang der Bergpredigt sogar. Nicht ganz am Anfang, aber direkt nach dem ersten Abschnitt. Und dieser erste Abschnitt, mit dem er anfängt, ist zu erzählen, wer ist alles selig? Die sogenannten Seligpreisungen. Selig, das bedeutet im Neuen Testament, dass sie zu Gott kommen. Wer selig ist, die Katholiken glauben, kommen besonders schnell, ohne Umwege zu Gott. Und auch im Alten Testament gab es die Überzeugung, wenn Gott jemanden selig spricht, dann kommt diese Person zu Gott und darf bei ihm sein. Also Jesus zählt auf, wer alles in seinen Augen einen besonderen Platz bei Gott hat. Er nennt die Ausgestoßenen, er nennt arme Menschen, Leidtragende, Hungernde, Weinende, die um Christi willen Verfolgten, nach Gerechtigkeit Dürstende, Barmherzige, Nicht-Verdammende, Vergebende, Sanftmütige, Friedfertige und Menschen mit einem reinen Herzen. Das heißt, wenn du dazugehörst, gute Nachrichten, du kommst zu Gott. Er zählt all diese Menschen auf und sagt dann zu ihnen, ihr, die ihr selig seid, ihr, die ihr einen Platz bei mir habt, seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Salz in der damaligen Welt, das war unglaublich wertvoll. Das heißt, wenn du mal in der Zeit reist, dann geh zum Aldi, kauf ganz viel Salz und geh dann in die Zeit zurück und du wirst einer der reichsten Menschen überhaupt sein. Es war selten, wodurch es eben an Wert besonders anstieg. Aber nur Salz, das Geschmack hatte, das das Essen besser machte, war wertvoll. Salz, das seinen Geschmack verliert, das ist wertlos. Und ich habe sogar gefunden, in Hiob 6, Vers 6 heißt es, ohne Salz sind Speisen fad. Außerdem hieß es, dass Salz heilende Kräfte hat. Babys, die frisch auf die Welt gekommen sind, wurden in Salz eingerieben. Aber Salz war auch ein Zeichen von Gemeinschaft. Denn wo es Salz gibt, dort wird gut gegessen. Und wo gut gegessen wird, kommen Menschen zusammen. Wo Salz ist, da sind Menschen gesünder, weil es dafür spricht, dass sie eine ausgewogene Ernährung haben. Und dort ist Gemeinschaft. Denn Salz dort, das hat Geschmack. Und so sollen wir Christinnen und Christen auch Salz dieser Welt sein. Wir sollen so wichtig sein wie das Salz. Ohne uns, da ist die Welt fad. Wir sollen den Einsamen Gesellschaft bringen und dem Leben Geschmack geben. Und all diese Seligen, die Jesus aufzählt, die vom Leben gepeinigt wurden, die leiden, die es nicht leicht haben, für die sollen wir auch Salz sein. Dass die Hungernden, Einsamen eben nicht weiterhin alleine hungernd und einsam sind. Dass die für Gerechtigkeit kämpfen, unterstützt werden, bestärkt werden in ihrem Tun, in ihren Bestrebungen. Darin ist die Gethsemane-Kirche nebenan manchmal ein bisschen besser als wir. Andererseits ist aber auch Salz, das Geschmack verliert, auch gefährlich. Einerseits verliert es seinen Zweck, natürlich, das ist blöd. Und es verliert auch irgendwie seine Existenzberechtigung, aber es verliert auch seinen Wert. aber es kann auch schaden. Wo Salz verstreut wird, da wächst nichts mehr. Im Alten Testament liest man davon, dass auf die zerstörten Städte seiner Feinde sollte man noch Salz streuen, damit wirklich gar nichts mehr auf dieser Stadt wächst. Denn wo Salz auf den Acker gestreut wird, wird die Bepflanzung fast unmöglich. Und das sehen wir heute auch. Durch versalzene Böden entstehen ökologische, aber dadurch auch ökonomische Probleme. Bauern erwirtschaften dadurch weniger, weil das Land einfach massiv in seiner Fruchtbarkeit eingeschränkt wird. Dadurch gehen aber andererseits auch Arbeitsplätze verloren, was auch ökonomische Probleme bereitet. Und Ackerland wird dadurch weniger wert. Tiere, die darauf weiden, bekommen gesundheitliche Probleme, was dann auch zu gesundheitlichen Problemen bei Menschen führt. Und heute ist es so, dass 20% aller bewässerten Flächen von Übersalzung betroffen sind. Das sind 62 Millionen Hektar Land und ist in etwa die Größe von Frankreich. Also wir merken, verworfenes, geschmackloses Salz ist nicht nur nutzlos, es ist auch gefährlich. Und wenn wir jetzt diese Metapher auf Christinnen und Christen anwenden, dann bedeutet das für uns, wenn wir unseren Geschmack in diese Welt bringen, dann können wir eine der wertvollsten Ressourcen dieser Welt werden. Wenn wir aber an Geschmack verlieren, wenn wir unseren Auftrag nicht mehr erfüllen, dann können wir dieser Welt auch unglaublich schaden. Das sieht man in der Kirchengeschichte. Wann immer wir als Kirche nicht unseren Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, guten Gewissens ausgeführt haben, sondern anderweitig versucht haben, auf dieser Erde Macht zu gewinnen und Einfluss und eben nicht unseren Auftrag, nämlich unseren Gott und unseren Nächsten zu lieben, ausgelebt haben, haben wir nicht nur unseren Zweck nicht erfüllt, wir haben der Welt auch geschadet. Und das macht mir jetzt irgendwie Druck. Das macht mich irgendwie nervös als Einzelperson. Denn ich will ja nicht an Geschmack verlieren. Ich will ja eine gute Ressource für diese Welt sein. Heißt das jetzt, dass ich abliefern muss? Dass ich Geschmack haben muss? Aber ist das wirklich etwas, was das Salz selber entscheidet? Kann das Salz wirklich selbst beeinflussen, ob es Geschmack hat oder nicht? Ob Salz Geschmack behält, kommt ja auch sehr darauf an, in was für Umständen das Salz ist, wie es gelagert wird, wie es aufbereitet wird. Jesus greift das auf und spricht deswegen jetzt weiter im nächsten Satz vom Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, predigt er. Und die Menschen in Israel, die wussten ganz genau, Berg auf dem Stadt, auf der Stadt auf dem Berg, das muss Israel sein, Jerusalem. Von weitem schon konnten alle Jerusalem sehen. Vor allem bei Nacht, weil eine Stadt in der Nacht eben beleuchtet ist. Viel mehr als auf dem Land, weshalb man schon von weitem auf diesem Berg diese leuchtende Stadt sehen konnte. Wie eine Stadt auf einem Berg. Oder wie wir vielleicht sagen würden, wie ein Fernsehturm nicht versteckt werden kann. Genauso wenig kann das Licht der Welt verdeckt werden. Und wer Christus folgt, bringt dieser Welt Geschmack. Er verändert diese Welt auf eine Art und Weise, wie Salz eben ein Gericht von einer faden Suppe zu einem Gourmetgericht verwandeln kann. Kirchen in Berlin sind wie Salz in der Suppe. Ohne uns würde was Wichtiges fehlen. Wir sind durch Christus das Salz der Welt und das Licht der Welt. Als ich mal mit wem über das Licht der Welt geredet habe, meinte jemand, oh, das klingt ja so, als würde ich mich da gerade selber irgendwie groß machen. Ich bin das Licht dieser Welt und gebe damit ja irgendwie an, bin damit irgendwie groß und stolz. Aber so ist es eben nicht. Sondern man muss sich das eher vorstellen wie den Mond. So wie der Mond von der Sonne angestrahlt wird und deswegen nachts groß leuchtet, so sind wir auch das Licht dieser Welt. Denn auch wir werden von Christus, von Gott angestrahlt und reflektieren das, so wie der Mond es tut, in diese Welt. Und das Licht Gottes scheint so intensiv auf uns, dass wir gar nicht anders können, als zu leuchten. Und so wie Mose, der nach der Begegnung mit Gott sein Gesicht verhüllen musste, weil ihn niemand anschauen konnte, weil er so erleuchtet war. Und dieses Licht ist keine Arroganz, das ist keine Selbstverliebtheit oder Angeberei. Denn wenn Christi Licht durch uns leuchtet, dann ehrt dieses Licht Gott selbst, nicht uns. Deswegen stell dieses Licht nicht unter einen Tontopf. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann muss das nicht dein kleines Geheimnis sein. Wir dürfen ruhig im Tageslicht wandeln und müssen uns nicht verstecken. Salz der Welt zu sein, in dieser Welt zu sein, bedeutet Geschmack, Sicherheit und Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Salz der Welt zu sein bedeutet nicht nur das Leben für sich selber zu leben. Ich bin nicht das Salz meines Lebens, ich bin das Salz der Welt. Für alle. Ich bin das Salz, wenn ich mich liebevoll um meine Kinder und Enkel kümmere. Ich bin das Salz, wenn ich meine Eltern pflege. Ich bin das Salz, wenn ich meinen Nachbarn zuhöre, der sonst niemanden hat. Ich bin das Salz, wenn ich ein Straßenfest mit der Gemeinde organisiere und wenn ich meinen Kollegen auf der Arbeit mit einem Lächeln begegne, auch wenn sie es heute eigentlich nicht verdient haben. Und auch wenn wir zum richtigen Zeitpunkt von Christus in unserem Leben erzählen, auch dann sind wir Salz dieser Welt, bringen Geschmack, machen sie besser, machen aus einer Fadensuppe ein Gourmetgericht. Dann scheint Christus durch uns. Dann sind wir Salz und dann sind wir Licht, wenn wir unseren Auftrag auf Erden erfüllen, unseren Nächsten zu lieben und unseren Gott zu ehren. Und genauso wenig wie jemand den Fernsehturm verstecken kann, ist es unmöglich, Christus durch uns zu verstecken. Wenn wir Salz in dieser Welt sind, im Leben meines Nächsten, dann ist das Christus durch uns und in dieser Welt. Amen.
Wer ihn aufgenommen wird, selber.
Wir wollen jetzt gemeinsam Gemeinschaft mit Gott haben und gemeinsam Abendmahl feiern. Jeder und jede ist eingeladen, der sich Gemeinschaft mit Gott und Jesus wünscht. Als Baptisten feiern wir das Abendmahl der Glaubenden und nicht das Abendmahl der Getauften. Wer sich unsicher ist, wann, wie, wo, was eingenommen wird, der macht einfach genau das nach, was der Nachbar tut. Abendmahlsdiakone werden jeweils erst Brot und dann Kelch durch die Reihen geben. Und wer auf der Empore sitzt und gerne mitfeiern möchte, hat die Möglichkeit, zum Abendmahl runterzukommen. Wer gerne online mitfeiern möchte, kann dies auch gerne tun und ist dazu eingeladen, ebenfalls sich Brot und Wein zu holen. Sollte das nicht zur Hand sein, tun es auch andere Dinge. Gott freut sich einfach, dass du mit ihm in Gemeinschaft treten möchtest. Ich bitte darum, zum Bittgebet aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass wir das Abendmahl nutzen können, um mit dir in Gemeinschaft zu treten. Du bist für uns auf diese Erde gekommen, hast deinen einzigen Sohn geschickt, Herr, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du ja bereit bist, für uns alles zu geben, Herr. Und wir wollen uns heute daran erinnern und wir wollen uns zu dir ausstrecken. Und ich bitte dich, dass du uns so ansprichst, Herr, wo wir gerade sind und was uns gerade beschäftigt. Und wir legen ja dieses Abendmahl in deine Hände und bitten dich, dass du uns begleitest, Herr. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm das Brot, brach es, dankte und sprach: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Kommt, alles ist vorbereitet. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Christi Leib für dich gegeben.
Jesus.
Wer gerne gleich vom Gemeinschaftskelch trinken möchte, kann sich dazu gerne per Handzeichen melden. Wir bitten darum, dass, wenn ihr einen kleinen Kelch bekommt, dass ihr schon direkt den Teller weiterreicht und den Kelch in der Hand behaltet. Ihr werdet dann am Ende den Teller wiedergereicht bekommen und könnt ihn dort dann reinstellen. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi Blut für dich vergossen.
Jesus.
Ich bitte darum, zur Fürbitte und zum anschließenden Vaterunser aufzustehen. Vater, ich bitte dich für diese Welt. Ich bitte dich für die Hungernden, für die Einsamen, für die, die für Gerechtigkeit kämpfen, für die, die um deinetwillen verfolgt werden, für die, ja, die für dich, Herr, draußen sind und in vorderster Front sind. Und ich bitte dich um die, Herr, die unterdrückt werden, die auf der Flucht sind und die vielleicht hoffnungslos sind. Ich bitte dich, dass du dich ihnen erbarmst und sie begleitest, Herr. Und ich bitte dich für unsere Stadt, Herr, dass wir die Stadt auf dem Berg, dass ja, du uns nicht vergisst, dass du dich uns erbarmst, dass du da bist, dass du Frieden schenkst untereinander, dass du Ordnung schenkst und dass wir einfach ein bisschen Himmel auf Erden hier auch erleben dürfen, Herr. Und ich bitte dich ganz besonders für die Alten und Kranken unserer Gemeinde, Herr. Ich bitte dich für Edith Ebeling, Friedel Rosenthal, Monika Koch und Sibylle Lauptin, Herr. Du siehst, dass sie ja krank sind, dass sie ihre ja eigenen Lasten haben, die sie tragen. Und ich bitte dich, dass du dich ihnen erbarmst, dass du Heilung schenkst und dass du Menschen schenkst, Herr, die sie begleiten, die sie ermutigen und ja, die ein bisschen Salz in ihrer Welt sind, Herr. Und ich lese aus Psalm 141, Herr, ich rufe zu dir, komm schnell. Höre mich, wenn ich dich um Hilfe anflehe. Ich suche Hilfe bei dir, allmächtiger Herr. Du bist meine Zuflucht. Lass nicht zu, dass ich sterbe. Und wir beten gemeinsam, so wie Christus selbst es uns lehrte, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch wieder setzen. Und nun bleibt, was ihr seid, Leib Christi. Und Jesus stärke und bewahre euch. Geht hin im Frieden unseres Herrn. Amen.
Jesus, ich gehöre dir und ich anbeten, möchte ich, mein Herr, dich anbeten, möchte ich, mein Herr, dich anbeten.
Wollen wir nun auf die Information hören. Zuerst habe ich Grüße auszurichten von Edith Ebeling und ich habe noch Grüße nachzutragen aus der Gemeinde Reinickendorf. Dann ist anzusagen, denkt bitte an die Gemeindeleitungswahl im Herbst. Ja, indem ihr Kandidatenvorschläge einreicht, entweder in den Briefkasten dort, wo die Fächer sind, oder direkt an die Wahlkommission. Wer die Namen der drei Vertreter der Wahlkommission jetzt nicht mehr so präsent hat, kann mich nach dem Gottesdienst gerne ansprechen oder unseren Gemeindeleiter. Und dann werft auch immer wieder bitte einen Blick auf die Liste Kirchencafé. Tragt euch ein, damit kein Sonntag frei bleibt, wäre ja schade. Terminlich, da gibt es nicht viel anzusagen, Sommerpause, aber wir laden wieder herzlich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Hinweisen möchte ich schon auf den 3. September, da ist der Gottesdienst zur Einschulung. Und einen Sonntag später, also der 10. September, wird es eine Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst geben. Die Tagesordnung hängt bereits aus. Und ebenfalls am 10.9. beginnt der Kindergottesdienst wieder und das wieder mit einem Frühstück, einem gemeinsamen Frühstück. Hier wird allerdings um Anmeldung gebeten, ist klar, muss ja vorbereitet sein. Und dafür liegen Anmeldezettel im Postfach von Maria. Kommen wir dann zu den Geburtstagen der vergangenen Woche. Und da wollen wir den Geburtstagskindern ganz herzlich gratulieren und sie grüßen mit einem Wort Gottes aus dem Psalmen, Psalm 92, Vers 5. Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Ja, und dieses Loblied, das möge mit euch gehen ins neue Lebensjahr. Ja, und dann schon mal der Blick auf diejenige, ist diesmal nur eine Person, die in der kommenden Woche Geburtstag hat. Zwei, danke. Als letztes der Hinweis auf das Kollektenkörbchen im Eingangs- bzw. Ausgangsbereich zur finanziellen Unterstützung unserer Gemeindearbeit. Wenn es jetzt nichts weiter anzusagen gibt oder noch Grüße auszurichten sind. Wunderbar, also aus Aachen. Ja, und wenn ihr hier ganz in der Nähe wohnt, so seid ihr hier herzlich willkommen. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch Dank zu sagen, so zum Abschied des Gottesdienstes, Dank zu sagen allen, die sich hier mit eingebracht haben, die Technik für die musikalische Begleitung und Bereicherung des Gottesdienstes oder auch Dank für die Dekoration, für alle Vorarbeit oder auch Nacharbeit, die zu leisten war und zu leisten ist. Dann noch der Hinweis, wer die Möglichkeit nutzen möchte des persönlichen Gesprächs oder auch persönlichen Gebets, dafür besteht die Möglichkeit hier vorne in der ersten Reihe an der Fensterseite. Auch die Bibliothek kann gern immer wieder aufgesucht werden. Und dann ist das Kirchencafé vorbereitet worden, eine Etage tiefer. Herzlichen Dank dafür. Stimmen wir noch zum Schluss eine Segensstrophe, ein Segenslied an und stellen uns dann unter den Segen unseres Herrn.
Das neue Leben wird zuerst nach Gottes Ziel und Wort, sich für Gott einsetzt, zu ihm steht, sich nicht mehr um sich selber dreht, der wird viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt. Der wird viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt. Wer das neue Leben wagt, zuerst nach Gottes Zielen wagt, sich für Gott einsetzt, zu ihm steht, sich nicht mehr um sich selber dreht, der wird viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt.
Ich bitte darum, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr halte seine Hände über dir und schenke dir seinen Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Amen.
Mit der Schau.
Abend.